Das Werk der Firma Siemens und Halske neben dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück wurde 1942 mit Hilfe von Häftlingen des Frauen-KZ errichtet. Der Rüstungsbetrieb produzierte sensibles elektrisches Kriegsgerät und war speziell für den Arbeitseinsatz der Frauenhäftlinge geplant.
Ich habe nicht alle Baracken mitgebaut. Ich glaube nur noch die drei letzten. Die anderen standen schon. Da habe ich schon Bibelforscherwehr gemacht. Die haben wir gehört. Ich nehme an, das stimmt auch. Wir haben aber vorher planiert dort mit Schienen und Loren. Und dann die Barackenteile wurden angeliefert und wir mussten die aufstellen, verschrauben, verhämmern und so. Ne? Es waren ja nicht nur SS-Aufsicht, es waren ja Arbeiter von Siemens da. Männer vor allem, die Fachleute waren. Also weiß nicht, ob das Architekten waren oder was. Jedenfalls waren es Siemens-Angestellte. Die haben auch die Pläne gehabt, wie gebaut werden muss. Und die durften aber mit uns nicht sprechen und wir mit denen auch kein Wort. Ne? Wir mussten nur dem Befehl folgen, was die Aufseherin uns anschnauzt, sagt, immer vermittelnd. Die Arbeiter haben sich mit den Aufsehern in Verbindung gesetzt, die mussten dann den Befehl weitergeben.
Hm? Ich habe erst gedacht, es wären Wohnbaracken wie die im Lager selbst, weil die auch aus Holz und so ähnlich aufgebaut. Ja, nein, wir haben erst nachher gewusst, wer die Firma ist, als wir ein Tagesgeld bekamen, so kleine Scheine. Ich habe so noch welche. Das sind so graue Scheine, da steht drauf Ravensbrück, Siemens und Halske, 1 Mark. Ja. Das Schlimme war dabei, dass wir wussten, dass wir für den Krieg zu arbeiten haben unter Zwang.
Die Produktion begann im August 1942 mit 19 Häftlingsfrauen. 1943 arbeiteten bis zu 3000 Ravensbrückerinnen in 20 großen Produktionshallen, deren Betonfundamente heute noch auf dem Gelände zu sehen sind. Unter den Häftlingen wurden für die spezielle Arbeit geeignete Frauen ausgewählt.
Im November, Ende November, waren die ersten Siemens-Baracken, die neben dem Lager erbaut waren, fertig geworden. Und Siemens suchte jetzt Häftlinge, um Großproduktion neben dem Lager mit billigen Hilfsarbeitskräften in Betrieb zu nehmen. Die Aufseher kamen und Meister kamen ins Lager, machten Eignungsprüfungen. Zum Beispiel weiß ich, wir hatten an einem Tisch Zeichnungen zu machen. Wir hatten bestimmte Drähte nach einem Muster zu wickeln und zu aufzubauen, ja. Und diejenigen, die diese, außerdem wurde geprüft, ob wir etwa feuchte Hände hatten, müssten trockene Hände haben, und dann haben sie gerne bevorzugt Häftlinge mit zarten, schlanken Fingern.
Dann hieß es, komm mal mit. Da sind Leute von Siemens, die suchen Arbeitskräfte. Und dann sind wir in eine leere Baracke geführt worden und da waren so ein paar Männer von Siemens. Und die haben uns so Draht dahin gelegt und dann sollten wir irgendwas davon formen, damit sie unsere Geschicklichkeit erkennen konnten oder auch nicht. Ne?
Sie haben uns ein Draht gegeben und diesen Draht mussten wir in eine bestimmte Richtung oder mussten irgendetwas damit machen. Ja? Also was genau, weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es total idiotisch war.
Dann war das schon perfekt, dass die mich ausgesucht hatte. Also ging eine kleine Kolonne, zwar keine große Kolonne, das wuchs ja nach und nach. Und dann ging ich gleich wurde ich gleich mitgeschleppt, ja. Und dann haben die mich da zuerst einmal an eine Maschine gesetzt. Nein, es war keine elektrische, es war eine Handspulmaschine.
Jeden Tag zu Fuß, ja. Morgens vertrocken,
jeden Tag gingen wir zu Fuß. Morgens sind wir losgegangen vor 6 Uhr, weil die Arbeit um 6 Uhr begann. Dann gab es eine Mittagspause. Wie lange? Eine Viertelstunde vielleicht. Nicht lange. Bevor die Suppe verteilt wurde, es musste unheimlich schnell gegessen werden, weil wir gleich wieder anfangen mussten zu arbeiten. Bis 6 Uhr abends. Wir arbeiteten 12 Stunden. Am Abend gingen wir zum großen Lager. Dort mussten wir Appell stehen. Bis wie lange, das konnte man nicht sagen. Es war einen Tag mehr und am anderen Tag weniger. Das hing davon ab. Dann gab es die Nachtschicht. Wir arbeiteten in 2 Schichten, Tagschicht und Nachtschicht.
Siemens war für den Winter insofern sehr viel erträglicher als alle anderen Kolonnen, weil wir mit Rücksicht auf Material und Verarbeitungsmöglichkeit gut geheizte und lichte Arbeitsräume brauchten. Von dieser Seite aus war das also sehr viel günstiger. Auf der anderen Seite zeigte sich nach einigen Wochen und Monaten, dass eine so hochkonzentrierte Arbeit wie Spulen wickeln mit dünnem Draht und besonders ganz dünnem Draht eine unerhörte nervliche Anspannung bedeutet, körperlich leicht, nervlich sehr strapaziös, und das trotzdem die Arme gestützt waren und von der Ausstattung der Arbeitsplätze alles in Ordnung war.
Und da mussten wir Akkordarbeit leisten, mit Gummiknüppel immer dabei, ne, am laufenden Band.
Was haben Sie da gemacht?
Erst mussten wir Maschinenteile zählen, und wer da sabotiert hat, wie Sie meinen, ob das wahr war oder nicht, wissen wir. Da hat die Schlusszahl nicht gestimmt. Dann kam ich in eine andere Baracke, in die Stanzbaracke, wo die Kupferteile gestanzt werden. Und ein 9-jähriges jüdisches Kind war neben mir am Band. Und es war an der Stanzmaschine erschöpft und hat den Kopf aufgeschlagen auf die Kupferplatte. Da wurde der Kopf gestanzt. Das habe ich miterlebt. Und wir wurden dann immer, wenn eine ausgefallen ist, sofort wieder eine ersetzt. Es ging immer wie das laufende Band, so die Menschen. Immer Nachschub, sofort. Und die anderen wurden schon gleich zum Krematorium befördert, manchmal nicht ganz tot.
Nach einigen Monaten waren die Häftlinge an den Maschinen, die mit der ständigen Aufmerksamkeit arbeiten mussten, so fertig, dass sie alles andere lieber machten, als bei Siemens weiterzuarbeiten.
Ich hatte die Funktion von einer Zeichnung ein Muster vorzubereiten. Und zwar war das ein Muster, das waren Schalter für Unterseeboote. Das gab so kleine Plättchen, ja, so Federn waren das, und die mussten in einer bestimmten Reihenfolge mussten die aneinander gesetzt werden. Nicht? Und wenn die Federn, also eine Feder mal nicht richtig eingesetzt war, dann hat der ganze Schalter nicht funktioniert. Also es musste ganz genau nach dieser Zeichnung musste das angefertigt werden.
So,
das habe ich gemacht.
Wenn ihr das fertig hattet, dann haben wir das gekriegt zum Justieren.
Das kann sehr gut möglich sein.
Wenn Sie fertig waren, dann haben wir das rübergekriegt zum Justieren. Und zwar, da hatten wir so flache Zangen und das musste, wie gesagt, vorne alles genau stimmen. Und das haben wir dann, wie, sag mal, zupfen. Ne? Das musste richtig gerade justiert werden. Das waren die Teile, die dann ja zusammengesetzt haben. Die haben wir genau dann auf Pferdestellung gemacht.
Das waren ganz lange Tische. Da standen kleine Wickelapparate drauf. Und wir mussten kleine Kupferspulen wickeln. Und dass das für die Rüstung war, war uns natürlich klar. Aber das war nachher für Mikrofone, Kehlkopfmikrofone und sowas. Alles habe ich nachher erfahren, als ich draußen war. Also hier drin wurde man das nicht gewahr. Das auf so ein Maschinchen drauf. Und wenn es nicht genug war, dann konnten wir das abbrechen. Ne? Mhm. Das war eigentlich die ganze Arbeit, nur das war eine Nervenarbeit an und für sich. Immer sich darauf konzentrieren. Ja? Das war gar nicht so einfach, obwohl wir dabei saßen. Ja? War eine Nervenarbeit, war das schon. Ne?
Jeder Häftling musste eine bestimmte Leistung vollbringen. Und meine Aufgabe war es, die Leistungen, es waren so Laufzetteln, auf welchen immer die Nummer des Häftlings stand, wie viel er im Tag gemacht hat. Und das musste ich eintragen und Kurven zeichnen, ob sich ihre Leistung erhöht oder ob sie schwächer wird und so weiter. Natürlich haben wir versucht, auch zu schwindeln. Wir haben denen, die viel gemacht haben, weggenommen, damit die Summe stimmt, und denen, die wenig gemacht haben, haben wir ein bisschen dazugegeben, um die Frauen auch zu schützen. Also da war auch unsere Hilfe notwendig, nicht? Es waren auch manche Frauen bestraft, wenn sie nicht richtig gearbeitet haben. Sie wurden vielleicht entlassen und kamen auf irgendein Kommando, wo es für sie viel, viel schlimmer war. Nicht? Und das war also unsere Arbeit, die wir versuchten zu tun. Oder ich habe gedolmetscht zwischen Russisch und Deutsch. Und wenn der Meister was gesagt hat, was nicht so war für den Häftling, habe ich das abgeschwächt und umgekehrt, also immer auszugleichen, damit den Häftling nichts trifft, nichts Böses, damit er nicht bestraft wird mit Kostentzug oder mit irgendwie Entlassung sogar aus der Firma. Nicht? Also das war unsere kleine Arbeit, die wir da geleistet haben dabei.
Nicht? Ja. Wir haben ja oft Strafen gehabt, wie Kostabzug mit Strafe stehen. Ob das zurückzuführen ist, weil wir nicht die sonst gebracht haben, das weiß ich nicht. Das kann man vermuten, ja. Ob sich die Leitung der Siemens sich beschwert haben, ja, die Hallendirektoren, ja, dass zu wenig gearbeitet wurde von den Häftlingen und wir dadurch diesen Kostabzug hatten. Es gab ja gar keinen Grund. Aber Siemens, die Saubande, so schrien sie ja immer, ja, wenn wir einmarschiert sind, ja, wieder Kostabzug mit Strafe stehen. Ja.
Der Weg vom Lager zu Siemens war weit. Bis auf eine kurze Zeit, Ende 1944, in der die Siemens-Zwangsarbeiterinnen in einem eigens errichteten kleinen Lager wohnten, mussten die Frauen den beschwerlichen Weg viermal pro Tag gehen. Die ausgehungerten Häftlinge in ihrer unzureichenden Kleidung waren oft schon erschöpft, wenn sie ihre Arbeitsplätze erreichten.
Wir sind in Siebenerrhein.
Ja,
gegangen.
Stimmt.
Genau. In Siebenerrhein sind wir gegangen. Ne? Ich kann nicht genau sagen, welchen Weg wir gegangen sind. Also ich nehme an, dass wir den Weg gegangen sind. Das anders kann es gar nicht
auf
möglich
alle
sein. Aber ich habe in Erinnerung, dass der Weg ziemlich lang war. Ja? Also es war nicht so, dass wir nach 5 Minuten da im Siemens-Lager angekommen sind, sondern das hat mindestens eine Viertelstunde gedauert.
Gut, eine Viertelstunde, ne? Sind wir gelaufen.
Also wir sind ziemlich lange gelaufen, ja. Von unserem, also von dem Appellplatz. Ja, es ist ja sofort vom Appellplatz aus, mussten wir uns dann aufstellen in Siebenerrhein, ja. Und dann sind wir da entlang gegangen. Und das war eine ganz lange Reihe.
Oh, wir waren eine Menge. Ja? Siemens war ja die meisten Arbeiter hatte,
ja,
Siemens.
Ja.
Ja.
Ja, hier sind wir gelaufen mit der Holzbandin.
Und dann sind wir hier drüber weggestolpert, weil das war ein bisschen höher. Mhm. Und das hat immer dann an die Füße so wehgetan, weißt du, weil das der Sand, der hat immer so in der Holzbandine gerieben, ja. Mhm. Und das hat mich jedes Mal so geärgert, wenn wir hier drüber wegstolpern mussten. Ja. Und dann ging das ja wieder weiter mit den Gepflasterten. Das
war
sehr schlimm für uns mit der Holzbandine.
Ja, natürlich. Ja. Wir waren immer ziemlich fertig, wenn wir da angekommen sind schon. Ach, ja. Ne? Also von dem Weg alleine waren wir schon ziemlich fertig. Ja, und dann mussten wir uns hinsetzen und mussten arbeiten.
Tja,
Ne? Das war, also da kann ich mich dran erinnern, dass wir ziemlich fertig waren, weil eben dieser Weg auch ziemlich beschwerlich war.
Da durch die Holzbandinen und den Sand und dann hast du das in die Beine drin. Und das ist ja alles, aufgescheuert. Die Füße waren ja alles aufgescheuert. Und dann der Sand rein, das war ja, sehr schmerzhaft. Und wir haben ja nichts gekriegt. Und wenn wir was gekriegt haben, wie gesagt, nur das Zeug, die Binden, das war wie Klopapier. Da bist du in kleine Stücke gelaufen und da hingen die Fetzen. Da war das wieder ab. Wir hatten ja nichts zum Drumbinden. Manche haben sich ja so gemacht, die haben die Hemden, die Unterhemden zerrissen und umgebunden, aber dann hast du wieder gefroren. War ja gerade die Zeit, ich war ja im März hier, diese Zeit.
So, den Weg hier hoch und hier teilte sich. Da ging die ersten Siemens-Baracken, hier gingen rechts, links runter und dann ging hier ging auch Baracken lang, da ging eine Kolonne hier lang. Also da kann ich mich erinnern.
Ja, ja.
Na, hörst du bis hierher? Ja. Da ging dann eine Kolonne, ging hier runter.
Ja.
Wir sind links runtergegangen zum Baracken.
Ja.
Kannst du dich nicht erinnern?
Ja, da kann ich mich nicht erinnern, ja.
Doch, hier, da hier war.
Ja.
Sehe ich, das ist hier auch wieder. Doch.
Ja.
Ja, jetzt erinnere ich
ja,
mich.
Ja, jetzt dran. Erinnerst ja, du dich, ja. Ja.
Doch. Und wir sind links. Wir die ersten Baracken waren links.
Ja, ja.
Doch, jetzt weiß ich.
Ja.
Ja. Doch. Doch. Siehst du, hier ist auch das Kopfsteinpflaster.
Ja.
Mhm. Was ich meine.
Und dann sind wir hier?
Wir sind hier lang gegangen. Hier waren die ersten Baracken, gegen hier.
Aber das kleine Lager war dann hier drüben.
Das muss hier.
Ja, das muss hier drüben gewesen. Ja, das weiß ich. Das war, wenn hier die Baracken waren, waren hier das.
Ja, ja,
ja. Einmal war ich in der Halle 5. Das war eine der vordersten, also auch. Und dann, ja, und dann war ich in der Halle 7. Ja, da waren das waren die Maschinen, Drehbank und so weiter.
Das war die zweite Reihe.
Das war die zweite Reihe, ja. Aber ich nenne nicht, also ich sag's nicht unter Eid aus, ja.
Doch, die ersten Baracken müssen hier gestanden haben. Die müssen hier gestanden haben.
Was für Baracken?
Wo wir gearbeitet haben, die ersten.
Die ersten waren hier?
Ja.
Also die Halle 5, die muss dann hier gewesen sein.
Ich weiß nicht, waren 1, 2, 3, 4, 5 oder war 1, 2, 3, 4 und 5 fingen ja, die zweite Reihe. Ich weiß jetzt nicht. Aber das war die Toilette hier.
Ja.
Das. Und da war da von der Seite der Eingang.
Ja, und die
und hier, waren die erste, hier war die erste Reihe mit den Baracken. Mit den Arbeitsbaracken.
Und war der Eingang hier oder auf der anderen Seite?
Hier war der Eingang, nicht? Ja. Hier war eine große Tür. Zwei Flügel, glaube ich.
Ja.
Zwei Flügel hier. Wenn ich mich recht erinnere, ne?
Ja, ja.
Und da ist man reingegangen. Und hier gingen drei Stufen runter in einen Kesselraum. Da war der Kessel hier links. Dieser Kessel wurde von einem Häftling bedient, den ganzen Tag. Die beiden Kessel hier. Ja, und bei der Baracke 5 war hier ein kleiner Durchgang. Hier ist der Kesselraum. Hier war abgeteilt. Und dahinter saßen die Vorarbeiter und hatten ihr Frühstück. Ja, und dann gingen hier diese langen Tische bis nach hinten fast. Ne? Gingen die langen Tische, an denen die Häftlinge saßen. Also 1, 2 Tische, glaube ich. Ja, 1, 2, 3, 4 Tische. Und hier war mal das 5. Band in der Baracke 5. Das ist jedenfalls irgendwie in anderen Baracken anders. Dieses Band, das war vorne mit den Werkzeugmaschinen oder was das war, die dann weggekommen sind.
In der Baracke, wo ich war, da habe ich da gesessen, ich weiß, das kann ich mich jetzt genau besinnen, ziemlich vorne, ja. Da waren hier die, an der Wand, direkt an der Wand waren die Arbeitstische, also wir guckten gegen die Wand. Und das Licht kam von oben, nicht vom Dach, aber ziemlich hoch, damit wir nicht rausgucken konnten, so ungefähr. Aber Licht musste ja da sein. Ne? Also hell war es schon in den Baracken. Aber das Schlimme war, wir guckten nur gegen die Wand. Gegen die Wand und auf unsere Arbeit. Ne?
Ich habe bei Siemens gearbeitet, im Büro. Wir hatten leichtere Verhältnisse, weil wir unter einem Dach waren. Wir mussten nicht draußen bei jedem Wetter stehen. Es war geheizt, damit die Frauen arbeiten können, damit sie nicht steife Finger bekommen, wenn sie justiert haben, montiert haben, die Spulen gewickelt und was alles dort erzeugt wurde für den Krieg. Für die V2, für die Wunderwaffe haben sie Relais erzeugt und vieles andere für den Krieg.
Aber dann wurde auch, das ist ja unsere ganze Sabotage, die wir gemacht haben, haben wir Spuren unbrauchbar gemacht. Wenn da nur einer einen Nagel oder irgendetwas so hineingeklopft hat, dann war ja der Fluss der Wicklungen unterbrochen. Ja, das hat man nach außen nicht gesehen. Aber jemand, der diese Spulen dann einsetzte, ja, dann war der Kontakt war unterbrochen. Ja, dann haben wir dann gesagt, na, diese Spulen, die können wir nicht geben, denn das ist Ausschuss, hat man das dann genannt. Wir hatten auf einmal mehr Ausschuss wie richtige Spulen. So fing die ganze Sache an mit Siemens. Halle 2 war wichtig, denn diese Spulen waren bis zur endgültigen Fertigung, mussten die in den Apparat eingebaut sein. Ja. Und da kam natürlich der Gedanke von Rita, als der Krieg so langsam eine andere Wendung nahm, dass wir etwas tun müssen. Irgendwie eine solche Art Sabotage und diese Spulen waren für Flugzeuge bestimmt, die in der Sowjetunion sollten eingesetzt werden. Das war das. Und da haben wir, ich glaube, Ritter hat die Zahl angegeben, über 30.000 Spulen. Und das war wirklich eine Herausforderung, uns alle abzuknallen. Wäre möglich gewesen.
Und solange das funktionierte, haben wir einen wirklich umfassenden Schaden einrichten können. Und das führte wieder dazu, dass in anderen Abteilungen die Arbeit nicht weiterging und sehr starker Schaden entstand. Es wurde für die Häftlinge, die arbeiteten und ihre Arbeit und gut arbeiteten, wurde eine Scheibe Brot und eine Scheibe Wurst am Ende der Schicht ausgegeben, sozusagen als Prämie. Und diese Prämie wirkte natürlich sehr stark. Und da haben wir Folgendes gemacht. Wir haben bei uns besprochen, diejenigen, die gelegentlich oder ziemlich oft Pakete bekamen, werden diese Zulage nicht annehmen, werden sie für diejenigen zur Verfügung stellen, die nie etwas von außerhalb bekamen. Und da trotzdem ich ja eine ziemlich brisante Tätigkeit hatte mit den Vorgaben der Spulen, habe ich einige Male das Brot verteilt. Und da wurde ich von dem Meister Lombacher beobachtet, dass an mir Häftlinge vorbeigingen, die an sich gut gearbeitet hatten und bloß den Kopf schüttelten und an mir vorbeigingen und kein Brot annahmen. Und was sollte das sein? Und da wurde ihm klar, dass wahrscheinlich ich, die immer so brav und treu wirkte, die also kein Wässerchen trüben konnte und die sehr brav der Siemens ergeben spielte, dass er ihm plötzlich klar war, das stimmt ja nicht. Und er fing an, mich anzubrüllen, fragte, warum, was denn mit dem Brot los sei, warum das nicht abgegeben würde, warum die das ablehnten, anzunehmen. Und nach diesem Gebrüll von ihm hat die Kameraden an der Messbrücke die Nerven verloren, blieb im Block, ging nicht mehr raus und machte nichts mehr. Und jetzt liefen die überzählig ausgeschriebenen Positionen durch. Und es musste rauskommen, ganz kurzer Zeit. Ich hatte mir ausgerechnet, 14 Tage könnten es etwa noch sein, bis dann, bis herauskam, dass falsch ausgeschrieben haben. Und da die Messbrückenkameradin fehlte, hatten ja keine Möglichkeit, eine Kontrolle und ein Herausnehmen zu erreichen. In dem Augenblick wurde mir klar, ich konnte nicht weiter in Ravensbrück bleiben. Das wäre das Ende, mein Ende, aber noch schlimmer, das Ende von mehreren Häftlingen. Denn andere würden die, vor allen Dingen die Frauen der Messbrücke, würden mit hineingezogen werden. Und da habe ich mich an Else Hunger gewandt und habe gesagt, ich muss aus Ravensbrück verschwinden. Bitte setze mich auf eine Liste, Transportliste, von der du weißt, bitte setze mich an eine Transportliste.
Dann natürlich kam eine Inspektion aus Berlin und da hat es geknallt. Da haben wir dann gesagt, also Ritter muss sofort weg. Und da war dann Else Hunger und Anni Hand, die vorne saßen in dem Büro. Und dann haben die gesagt, also wir müssen Ritter irgendwo als einen Namen geben für meine Frau, die gestorben ist und auf Transport. Also sie musste weg. Denn sie war die Hauptverantwortliche, das wusste die Gestapo auch.
Da hat sie dann gesagt, also ich setze dich auf eine Liste und du kommst raus aus von Ravensbrück. Da hat sie mir die Listen gezeigt, die sie hatte, welche Orte, und da kam der Ort Dresden vor. Und da ich Dresden kannte, in Dresden auch Bekannte hatte, in Dresden hatte ich Omnibusse und Lastkraftwagen Anhänger verkauft, in Dresden hatte ich auch Autofahren gelernt, war mir Dresden günstiger als andere Orte, die ich nicht kenne, denn damals, es war schon Oktober 1944, ging alles dem Ende zu und es war klar, dass Lokalkenntnisse unter solchen Bedingungen schon das halbe Leben ist.